Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. Ja, vielleicht kennst du das auch. Man trifft Menschen und fühlt sich denen gegenüber gleich verbunden, wertgeschätzt und gut aufgehoben. Und so war es mit meinen Gesprächspartnern aus dieser Podcast-Folge, Thorsten und Alex aus dem Au de Vivre. Das ist ein schönes, ich würde jetzt mal sagen, Yoga-Zentrum hier in Hahn. Aber sie bieten noch viel, viel mehr an. Yoga ist ein großer Part, Ayurveda ist der zweite große Part und auch Psychologie. Dabei bedienen sie eine große Themenvielfalt, haben Workshops, haben tolle Leute und qualifizierte Leute, die dort arbeiten und bieten auch zertifizierte Aus- und Weiterbildung an. Ja, und ich bin ja grundsätzlich ein neugieriger Mensch und habe dann Anfang März dort das Yoga-Fasten-Retreat mitgemacht. Letztendlich war es eine ayurvedische Fastenwoche. Die Yoga-Übung, na, da muss ich noch ein bisschen dran üben. Aber ich wurde herzlich eingeladen, das auch mal stärker anzugehen. Mal schauen. Und ich muss sagen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Diese eine Woche mit netten Menschen hier aus Hahn und Umgebung eine Woche lang zu fasten, sich zu motivieren, mit einer Meditationsübung versehen. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen, der offen für solche Dinge ist. Also der Geist war frei, der Körper fühlte sich gut an. Und auch danach hat das noch lange, lange, lange nachgewirkt. Und man konnte da noch viel hineinspüren. Ja, und wenn auch du auf der Suche nach neuen Erfahrungen bist oder nach netten Menschen hier in Hahn, dann empfehle ich dir wirklich diese Podcast-Folge. Hör mal rein und lerne Alex und Thorsten auch ganz persönlich kennen. Viel Spaß! Ja, hallo Alex, hallo Thorsten. Ich freue mich, dass ihr heute im Podcast dabei seid.
Danke, dass wir hier sein dürfen bei dir.
Ja, wir freuen uns auch.
Für mich ein ganz spannendes Thema. Yoga, Ayurveda, das Leben an sich in seiner ganzen Pracht. Ihr habt schon 2014 das Zentrum für Yoga gegründet, hier in Hahn. Oder Yoga und Ayurveda. Au de Vivre ist der Name. Und übersetzt heißt das ja so in etwa, habe den Mut, dich auf das Leben einzulassen, habe den Mut zu leben. Wie fing das eigentlich an und wie kamt ihr auf den Namen?
Naja, der Name entstand eigentlich aus der Not heraus, einen Namen zu finden, wie das ja immer so ist, wenn man etwas macht, das muss ja irgendwie prägnant sein, eingängig, und dann gab es natürlich, wenn Yoga der Bezugspunkt ist, ja immer auch so klassische Namen, kleine Auszeit und sonstige Sachen, aber alles das war überhaupt nicht unser Ding, auch solche englischen Namensgebungen waren es nicht. Und wir sind drauf gekommen, weil wir, als wir uns kennengelernt haben, das ist also eine persönliche Geschichte, uns dann zusammen mal haben Ringe machen lassen. Und was schreibt man jetzt auf so einen Ring, wenn man sich, ne, so neu kennt und interessiert aneinander ist und gemeinsame Themen hat? Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass gewissermaßen in unserer Beziehung ein Faktor ganz wichtig war, dass wir lernen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist zufälligerweise der Wahlspruch Immanuel Kants. Und der heißt dann Aude Sappere. Mhm. Und als wir dann sagten, wie sollen wir denn unsere Yogaschule nennen, dann kam eigentlich so die Idee, naja, was ist uns daran wichtig? Und wichtig war uns, dass wir eben nicht nur den Verstand, sondern eigentlich mehr, nämlich das gesamte Leben in den Blick bekommen wollen und den Mut finden, uns darauf einzulassen. Und dass das nicht einfach war oder ist, haben wir natürlich in unserem Freundes- und Bekanntenkreis schon längst gemerkt, aber auch in unseren eigenen Biografien. Und wir dachten, Mensch, vielleicht ist das ein guter Anknüpfungspunkt, dass Yoga eben nicht etwas Aufgesetztes ist oder auch die Psychologie oder auch der Ayurveda, sondern etwas, was wirklich jeden Menschen betrifft, und zwar in seinem eigenen Leben und in seinem eigenen Lebenskonzept, wenn man das so nennen will.
Naja, also grundsätzlich ist es natürlich auch zu ergänzen, dass wir gesagt haben, mit diesen drei Säulen des Yogas, des Ayurvedas und der Psychologie, in dieses Leben hineinzufinden. Und das war ja auch die Idee, einen Ort zu schaffen, wo Menschen ankommen können, wieder bei sich und diese drei Säulen dafür als Konzepte nutzen können. Es sind ja erstmal auch nur Konzepte, die angeboten werden, um wieder bei sich anzukommen, den Körper zu spüren, zu reflektieren, was ist denn da so auch in meinem Kopf immer alles los? Was führe ich denn für innere Dialoge? Wie ist denn meine Sicht auf die Welt und kann ich da auch noch was verändern? All das kann durch diese drei Säulen gut getragen werden. Und das ist auch die Vision und die Idee, die wir haben, dass wir mit Audevivere diesen Ort zur Verfügung stellen. Und da unser Wissen, unsere Erfahrung, und viele von unseren Teilnehmenden sagen das auch, so auch unser Herz einbringen, das scheint bemerkbar zu sein, um das zu ermöglichen. Es soll ein Ort der Ermöglichung sein.
Das klingt ja so für mich, habe den Mut, dich auf das Leben einzulassen, dass viele diesen Mut nicht haben.
Ja, so ist es.
Woran liegt das?
Naja, es gibt verschiedene Aspekte damit. Also es gibt natürlich Erfahrungen, auch in der Kindheit, die einen sehr stark so prägen, dass man eher vorsichtig ist, dass man etwas falsch machen kann, dass man sogar falsch ist. Und an der Stelle wenig Begegnungen hatten, das zu ändern, Erfahrungen zu machen, dass es gut ist, wie man ist, oder dass es sich lohnt, auch mal was Mutiges zu tun im Sinne von etwas Unerwartetes, etwas, wo ich noch nicht unbedingt Erfahrung habe. Und dazu braucht es eine vertrauensvolle Umgebung und Menschen um einen herum, wo man weiß, dass das auch möglich ist, die irgendwie das Ganze mittragen. Und das war immer unser Konzept. Wir wollten also nicht Yoga einfach anbieten, wie man einen Fitnesskurs anbietet, sondern umgekehrt, wir wollten eine Atmosphäre schaffen und glauben, dass der Yoga dann ein gutes Mittel ist, solche Erfahrungsräume zu ermöglichen. Also bei sich anzukommen und vielleicht Mut zu finden, auch etwas zu verändern. Weil viele Menschen, die zu uns kommen, ja auch tatsächlich Veränderungsbedarf haben. Einerseits, weil der Arzt es sagt, weil der Partner es sagt oder wer auch immer sagt, hör mal, das
Meine
tut mich
Hüfte
auch nicht
sagt mir das
weiter.
auch.
Genau, die Hüfte kann auch sprechen. Der Körper hat eine ausgesprochen prägnante Sprache. Man kann ihn lange überhören, bis er so laut ist, dass er nicht mehr überhört werden kann. Also Körper ist ein gutes Erfahrungsfeld, auch auf Themen, die so ein bisschen in die unterste Schublade reingebracht werden. Also auch so ein Stress ist ja jetzt wirklich hier schon mittlerweile Umgangssprache, dass alle im Stress sind, ist etwas, was der Körper sehr schnell ausdrückt über die entsprechenden Verspannungen, über einen an dementsprechend reagierenden Hormonhaushalt. Und da ist natürlich der Yoga erstmal ein gutes Pack an, weil wir fangen ja erstmal mit dem Körper an. So, da kann ich dann, wenn ich Hüfte habe, wenn ich Rücken habe, auch erstmal in dieser Thematik ankommen und merke, oh, da entsteht mehr Raum. Da, wo früher keine Bewegung möglich war, habe ich Bewegung. Und somit habe ich einen neuen Erfahrungsraum. Und wenn ich diesen neuen Erfahrungsraum spüre, kriege ich an irgendeiner Stelle mit, dazu kann ich tatsächlich selber beitragen. Das nennt man so schön zu Neudeutsch Selbstwirksamkeit. Und das ist auch etwas, was oft verloren geht in diesem Hamsterrad, in dem sich alle befinden, wo einen irgendwie das Leben so einholt und vor sich hin leben lässt, wo nicht innegehalten wird, wo Menschen funktionieren. Das können wir gut, lange, lange Zeit. Und eigentlich ist so das Wachwerden und der Ausstieg aus dem Hamsterrad meistens über irgendwas, was dann wehtut. Das nennt man dann Leidensdruck. Da entsteht spätestens ein Innehalten. Schöner wäre es, wenn natürlich die Neugier einen vorher reinholt in solche Bereiche um das Potenzial, was uns allen zur Verfügung steht, jedem Einzelnen auch nutzen zu können.
Jetzt kenne ich Yoga und ich habe mir auch die Videos bei euch nochmal angeschaut, eher dahingehend so als Bewegungsform, ne? Also, dass man so über Atmung und Bewegung bestimmte körperliche Zustände erreicht oder mentale Zustände erreicht, Entspannungszustände auch erreicht. Wie geht ihr denn den Schritt dann weiter? Also wenn ihr sagt, ihr habt diesen Raum geschaffen, gibt es dann hinterher auch einen Austausch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Oder wie geht es über die Bewegung dann auch weiter?
Also wir haben, unser Konzept sieht vor, dass wir meistens zum Beginn der Yogastunden schon auch eine Thematik haben. Meistens zieht die sich auch über ein Quartal, also dass wir einen Themenkomplex haben, wo am Anfang natürlich auch erstmal angeregt wird zu reflektieren. Das letzte Quartal war die Zufriedenheit. Und die kannst du ja wirklich Woche für Woche unterschiedlich beleuchten, teilweise mit Zitaten hinterlegen, um erstmal zu überlegen, naja, also was ist Zufriedenheit? Was verstehen wir da alle drunter? Also sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Da entsteht Reflexion, was ein fester Bestandteil des Hatha-Yogas auch tatsächlich ist. Auch wenn wir viel mit dem Körper arbeiten, aber in der Gesamtphilosophie steht auch im Hintergrund Svadhyaya, das ist der Sanskrit-Begriff für Reflexion oder Studium der Schriften. Und die bringen wir auch irgendwie immer wieder mit ins Spiel. Wir lassen auch die Yoga-Philosophie einfließen. Und dann gehen wir in die Körper-Atem-Arbeit, weil wir natürlich auch uns, die wir ja sehr stark auch kognitiv unterwegs sind, gern auch mal wieder in den Körper holen, weil der auch ein Erfahrungsfeld ist, auf emotionaler Ebene und sehr stark spürbar wird über den Atem. Und wir sind bei einem wichtigen Thema, also, also dass der Körper teilweise eben anfängt zu dekompensieren, weil es nicht mehr läuft. Ne? Ab einem gewissen Alter spätestens dann geht's los. Aber es geht schon viel früher los, weil der Atem nicht richtig fließen kann. Menschen sind nicht aufgerichtet, das Zwerchfell ist nicht frei und dann ist der Hauptatemhilfsmuskel nicht frei. Und das sind alles diese Techniken des Yogas, die das einbeziehen, damit das überhaupt erstmal ins Fließen kommt. Es ist alles eine große Vorbereitung. Dieser Körper ist eine große Vorbereitung, damit man dann später neben den Atemübungen dann auch in die Konzentration und am Ende auch in die Meditation findet.
Viele unterscheiden ja dann tatsächlich auch so im Alltag. Naja gut, vom Montag bis Freitag gehe ich arbeiten und wurschtel mich so durch und dann ist endlich Wochenende. Und da mache ich dann mal was für mich. Es ist also ein ganzheitliches Leben eigentlich so, dass man diese Unterscheidung, glaube ich, möglichst nicht machen sollte. Also ich glaube, dass man auch im Alltag die Dinge so in seinem täglichen Leben auch integrieren sollte, ne? Ist das möglich?
Naja, also es ist eben möglich, wenn es uns gelingt, erstmal festzustellen, wie fragmentiert wir leben. Also es gibt viele Aspekte, die ja richtig sind. Ich habe eine bestimmte Rolle im Beruf, in der Familie. Ich bin Vater, Mutter, ich bin Mitarbeiter, Chef, ich bin alles Mögliche. Und in diesen einzelnen Elementen meines Alltags und meines Lebens kann es sein, dass ich dann eben mich selber gar nicht mehr sehe, sondern ich bin immer das, was ich dann gerade in der jeweiligen Rolle bin. Und unsere Idee ist, sich wieder vollständig zu machen. Und der Körper bietet die Möglichkeit, denn in all diesen Rollen ist eins immer da, mein Körper. Und ich bin im Kontakt mit meinen Kindern anders körperlich anwesend als im Kontakt zu meinem Chef, Chefin, zu meinen Mitarbeitern, zu meiner, was weiß ich, Fußballmannschaft oder wo ich auch immer unterwegs bin. Und die Idee des Yoga ist, darüber sich zu sammeln und dann zu gucken, was noch ist, ne? Weil wir ja aus der Psychologie auch wissen, dass wir, um jetzt das Beispiel zu nennen, was Zufriedenheit angeht, verschiedene Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Nicht, dass Yoga ein Bedürfnisbefriedigungsmittel ist, sondern dass wir im Yoga erfahren, dass es eben der Kreativität bedarf, der Sinnlichkeit, also des Genusses bedarf, dass es eben Selbstwirksamkeitserfahrung gibt und die ich in den verschiedenen Aspekten immer wieder neu erleben muss, wenn ich dann so ein ausgeglichenes Leben möchte. Oft wird das ja so gesagt, man muss in die Balance finden oder so. Klingt so banal. Es ist wirklich eine Herausforderung, seine gesamten Bedürfnisse sich erstmal vor Augen zu führen und die auch ernst zu nehmen. Und diese Sensibilisierung versuchen wir mit Yoga und auf eine andere Weise auch im Ayurveda erfahrbar zu machen.
Mit welcher Motivation kommen denn die Menschen zu euch? Also wissen die das schon, auf was sie sich da einlassen, sage ich jetzt mal? Oder denken die auch, ich habe Rückenschmerzen, ich mache mal ein bisschen Bewegung?
Ja, es gibt Leute, die sind verblüfft.
Ja, es war schön. Wir hatten ja heute gerade eine Veranstaltung unseres Schulter-Nacken-Workshops. Das ist so einer der Workshops, die auch gerne gefragt sind, weil Schulter-Nacken ist so das Thema Nummer eins, wo kein Mensch von sich behaupten darf, dass da nicht irgendwo ein bisschen was im Argen ist. Mhm. Und da schon erstmal kennenzulernen, also zu sehen, wie wenig die Zusammenhänge klar sind, was alles mit meinem Schulter und Nacken zu tun haben könnte vom restlichen Körper. Wie der gesamte Körper ein einziges Netzwerk ist, wo nichts voneinander getrennt ist. Und wenn ich was am Fuß habe, dass es sich auch in Schulter und in Nacken bemerkbar macht. Ein Teil weiß das schon über die ganzen Verfahren der Osteopathie, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Manche haben auch schon mal eine wohltuende Ayurveda-Massage erfahren und konnten das feststellen. Aber eigeninitiativ auf der Matte zu sein und solche Zustände, also den Körper zu spüren und zu sehen, wenn ich da an der Stelle ein bisschen dehn und reingehe, dann kann es vielleicht mal zwicken, aber danach ist etwas frei. Das heißt, was ich auch eben sagte, Potenzial und Räume zur Verfügung stellen. Menschen haben erstmal die Möglichkeit, ihren Körper wieder zurückzuerobern. Denn heutzutage, das ist ein schöner Ausdruck, den hat eine meiner Yoga-Lehrerinnen mal gebracht, kann man sagen, wir haben nicht den Verstand verloren, aber wir haben unseren Körper verloren. Mhm. Weil der nur bis zu einem bestimmten Punkt genutzt wird. Und sehr stark funktionalisiert wird. Und den ganzen Raum, der uns zur Verfügung steht, auch das Bewegungsspektrum, wird gar nicht mehr genutzt. Mhm. Und was nicht genutzt wird, naja, da sind wir ja sehr effizient. Das kann rausfliegen. Und das wieder reinzuholen. Und das geht über kleine Schritte und das geht über die ersten positiven Erfahrungen auf der Matte. Und dann kommt auch die Motivation, das tut gut. Und wenn es gut tut, ich meine, so sind wir ja, wir funktionalisieren ja nun mal auch die Dinge, dann tut man es auch. Und wenn du sagst, naja, also meistens wird so die ganze Woche gearbeitet und aufs Wochenende hin und dann ist alles gut, das hört sich für mich so an, ich atme einmal am Anfang der Woche ein, halte die Luft an bis zum Wochenende und dann atme ich aus. Dass wir jeden Tag ein- und ausatmen müssen, so und so viel Mal in der Minute, heißt ja, dass es schon auch immer eine Anspannung und eine Entspannung immer wieder in Wellen gibt, auch im Laufe des Tages. Und wir sind ja ein Teil der Natur, vergessen das nur. Denn so zu leben, alles auf eine Karte zu setzen, ist wieder der Natur. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wieder zu erfahren, dass wir einfach auch Natur sind. Wir sind Körper. Noch sind wir nicht nur KI, sondern wir sind Körper. Und wir tun aber oftmals so, als ob wir das nicht mehr sind. Und wenn ich den aber gut mit ins Boot hole, das heißt ja nicht, jetzt den Kopf auszuschalten. Es wird ja manchmal gerne so gesagt, ne, man ist zu verkopft, man muss den Kopf ausschalten. Auf der Liga sind wir nicht. Also wir sagen, es ist schon ganz gut, auch ein bisschen zu denken, nur den Körper mit einzubeziehen. Das heißt also, was nehme ich da wahr, damit ich ihn auch intelligent einsetzen kann und auch sicher einsetzen kann.
Ich habe ja mal zum Besten gegeben, ich habe ja irgendwo mal so eine Ausbildung zum Resilienztrainer noch gemacht. Da gab es halt verschiedene Entspannungsmethoden, mentales Training, progressive Muskelentspannung und diese Sachen. Und da war das Thema Stress und Stressbewältigung natürlich auch ein ganz großes Thema. Und auch das Thema Atem und auch Loslassen. Und auch das Thema Achtsamkeit und Selbstwirksamkeit. Solche Themen mal mit im Alltag auch zu integrieren. Ne? Ich glaube, das macht schon ganz viel mit den Menschen. Also ich glaube, Stress ist eben auch, weil viele so atemlos eben durch den Alltag hetzen und sich eben noch nicht mal 5 Minuten mal Zeit nehmen, um mal zu reflektieren, in welcher Situation bin ich gerade und wie fühlt es sich eigentlich gerade für mich an. Ne? Das heißt, das sind also Dinge, die man dann auch bei euch erlernt, auch mal zu reflektieren und, sag ich mal, diese Situation für sich auch aufzuarbeiten, so nach dem Motto, hey, du kannst auch Einfluss darauf nehmen, eben die berühmte Selbstwirksamkeit, um für dein Wohlbefinden dann entsprechend in diesen Situationen zu sorgen. Ne? Weil hat ja nun mal jeder einen Alltag. Ne?
Und da machen dann auch die 3 Säulen Sinn. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du kommst gerade, und das ist ja auch, das ist so ein, sind noch normale Fälle, ne, dass Leute bei uns hier anfragen und sagen, ich war in der Reha. In der Reha wurde Yoga angeboten, mir wurde gesagt und empfohlen, dass ich das weitermachen soll. Komm hier an. Naja, eine Reha ist ja auch erstmal nur ein Auszug. Alle Menschen kommen in ihr normales Leben zurück und erstmal in das alte Muster auch rein. So, und jetzt ist die Chance da, hier auf der Matte anzukommen. Durch die Praxis des Yogas wird automatisch das Bewusstsein größer und kurz gesagt, man kriegt einfach mehr mit. Was früher einfach nicht wahrgenommen worden ist, wird plötzlich wahrgenommen. Und dann geht's schon los. Das, was früher gut war oder für einen selbstverständlich war, macht sich bemerkbar als so, ich glaube, das ist gar nicht so was für mich. Oder also durch diese vergrößerte Wahrnehmung entsteht natürlich da auch Nachdenklichkeit. Der Ayurveda kann auf der körperlichen Ebene nochmal im Rahmen der Prävention sehr viel machen. Also wenn man merkt, also ich vertrage das und das nicht oder ich habe nochmal ein Bedürfnis von speziellen Massagen und ich möchte mal da auch nochmal schauen, was ist da mit der Konstitutionslehre. Die Psychologie, da kann Thorsten natürlich nochmal was sagen, kann das ja noch viel besser aufgreifen mit den Erfahrungen, die plötzlich ins Bewusstsein kommen. Wie kann ich denn damit umgehen?
Und ich finde, dass wir an der Stelle eben schauen, dass das nicht immer so leicht ist. Also das Entspannen, was du sagst, das Wohlfühlen, das klingt so naheliegend. Aber es ist oft ganz schwer. Wir erleben das hier, dass Menschen kommen. Der Arzt hat sogar gesagt, sie müssen unbedingt was für sich tun. Machen Sie mal Yoga. Dann kommen die her und denken, ja gut, jetzt entspanne ich mal. Und merke, das ist anstrengend. Also es ist verblüffend anders, weil Loslassen erstmal notwendigerweise damit verbunden ist, überhaupt mal die Anspannung zu spüren, die ich habe. Erst dann kann ich überhaupt loslassen, sonst habe ich das Spektrum sowohl des Muskels als auch meiner Emotionalität nicht in meinem Erfahrungsraum. Und das ist wahrscheinlich auch dann das Verblüffende, dass es auf einmal mehr ist. Es ist auf einmal anstrengend. Und viele sagen, ey, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Jetzt muss ich ja hier auch wie beim Sport muskulär irgendwie halten, durchhalten oder was auch immer. Und auf der anderen Seite in der Stille aushalten, dass nichts ist. Und genau das andere ist genauso schwer. Viele, die hier bei der Meditation sind, sagen auch, mein Gott, ich merke erst, wie unruhig ich bin und wie wenig Stille in mir ist, wenn es still wird. Und all das sind so Aspekte, die eben in der Irritation erstmal landen. Genauso wie Menschen, die in die Psychologie hineinkommen, ja auch nicht unbedingt gerne etwas verändern wollen, sondern irgendwie irritiert sind, eine Anpassungsleistung verlangt wird, weil Eltern krank sind, weil eben Jobwechsel ansteht, weil eine Beziehung in Frage steht oder die Kindererziehung aus den Fugen gelaufen ist. Warum auch immer, und ich in einer Hilflosigkeit schauen muss, was ist eigentlich das tragende Element für mich, mit dem ich dann in der Lage bin, meine Themen anzugehen oder möglicherweise Probleme auch zu lösen. Das ist ja, die Selbstwirksamkeit ist ja eigentlich erst das Ergebnis eines irritierenden Prozesses, Hilflosigkeit auszuhalten.
Ja. Wobei dann, wenn es dann doch in diesen psychologischen Bereich reingeht, das wird ja dann wahrscheinlich nicht mehr in so einer Gruppendynamik dann stattfinden, in Form eines Kurses, sondern ich merke, das macht was mit mir und dann gehe ich auf euch zu und dann bekomme ich zusätzliche Angebote, die ich dann bei euch nutzen kann. Also ein Einzelcoaching oder solche Dinge.
Genau.
Ja.
Weil die Frage war jetzt für mich, wie kann ich bei euch den Dreiklang, also Yoga, Ayurveda und Psychologie, kennenlernen? Ayurveda kenne ich jetzt von den Massagen und von der Ernährung. Weiß ich, gibt es da auch noch einen anderen Ansatz? Weiß ich jetzt gar nicht, müsste da mal sagen. Aber bietet ihr dann so spezielle Kurse? Dann muss ich mich direkt was für was entscheiden oder kann man mal reinschnuppern oder wie läuft das so bei euch?
Naja, also der Ayurveda und die Psychologie sind meistens Angebote tatsächlich im Face-to-Face. Das heißt also in Einzelsitzungen, die im Anschluss gemacht werden. Meistens sind es die Teilnehmenden aus den Yogakursen, ne, wo dann eine gewisse Verspannung ist oder wo Nahrungsmittelunverträglichkeiten plötzlich auftauchen, Allergien auftauchen. Also dieses gesamte Spektrum, auch was da jetzt alles so in ist, wo dann ja eine gesamte Lebensmittelindustrie jetzt nochmal neue Zweige aufbaut und da nochmal einen Schritt zurückgegangen werden kann, um zu sagen, zum Beispiel Ayurveda, ich versuche jetzt meine Verdauung zu stärken, meine Ernährung so ein bisschen auf meinen Typen abzustimmen und schon klappt das viel besser, ohne dass ich jetzt irgendwelche speziellen Nahrungsmittel kaufen muss. Das ist so ein Aspekt, der sich immer aus dem persönlichen Kontakt auch ergibt. Ne? Also ja, so, wenn du zu uns kommst, natürlich machen wir einen Gruppen-Yoga-Unterricht, aber es gibt immer ein Vorher und ein Nachher. Und natürlich haben wir zu unseren Leuten, die hier hinkommen, auch eine persönlichere Beziehung. Ne? Wir treten hier nicht auf und gehen dann wieder von der Bühne, sondern wir sind im Gespräch. Ne? Dann kommen die Leute auch mit Fragen und daraus ergibt sich dann natürlich auch dann das ein oder andere Ayurveda-Angebot rauszuziehen, beziehungsweise wenn Leute plötzlich feststellen, oh, also plötzlich stören mich Sachen, die mich vorher nicht stören und ich komme an meine Grenzen, dann ist die Psychologie ein gutes Gerüst, nur zu sagen, okay, dann gucken wir uns das doch mal genauer an. Also der Treffpunkt, der Kern ist eigentlich der Yoga und der Rahmen drumherum ist eben Ayurveda und Psychologie, weil die drei sich so unglaublich gut ergänzen. Also wenn ich mit den drei Säulen arbeite, kann viel geschehen, um Menschen sich selber näher zu bringen. Und ganz klassisch, wenn man jetzt in der Sprache des Gesundheitssystems ist, eher auf einer präventiven Ebene zu arbeiten. Also diese drei Säulen ist das beste Mittel, um alt zu werden und dabei auch noch zufrieden zu bleiben. Weil alt werden kriegen wir schon ganz gut hin heutzutage. Aber inwiefern eine Grundzufriedenheit dabei sein kann, also sich einigermaßen mit sich und seinem Körper und seinem Umfeld zu Hause zu fühlen, zu sagen, ich bin in dieser Welt und die Welt ist sicher und die Welt ist bunt und Leben ist schön. Auch wenn Momenten, wo es sich nicht schön anfühlt, das ist ja die große Kunst, die wir hier auch vermitteln wollen. Es ist ja nicht immer die absolute Glückseligkeit, morgens aufzustehen und immer alles als positiv zu sehen. Also das wäre ein bisschen komisch. Man würde auch nicht mit einatmen und ausatmen. Ne? Irgendwann ist es eben auch mal nicht so toll. Und trotzdem ist es ein Teil von uns und unserem Leben.
Vielleicht nochmal ein Aspekt, der das Ganze von einem Wort her aufnimmt. Ne, Yoga heißt ja Bindung oder eine Übersetzung von Yoga ist Bindung. Und Bindung ist von unserem Konzept her vielleicht sogar ein Schlüsselbegriff. Ne, wir haben als Menschen Bindungsnöte. Wir sind klein, wenn wir auf die Welt kommen und sind hilflos. Wir brauchen eine gute Anbindung an unsere Bezugspersonen. Und wenn das alles gut gelingt, wenn die das richtig machen, in Anführungsstrichen, also hinreichend gut, wohlgemerkt, dann finde ich eine Bindung zu mir selber. Und dann kann ich erwachsen werden, weil ich selber weiß, was für mich gut ist und was nicht gut ist, wie ich zu Entscheidungen komme, wie ich gemerkt habe, dass etwas, ne, gelingt oder woran ich merke, dass etwas nicht so optimal ist. Und ich kann mein Leben, wie Alex das sagte, eben bunt gestalten. Ich habe keine Angst, etwas Bestimmtes, einzugehen oder muss unbedingt etwas anderes vermeiden. Und diese Verbindung zu sich selber wieder zu finden, die verloren gehen kann oder wenn sie nie wirklich sich stabil gezeigt hat, erstmal überhaupt zu finden, ist tatsächlich möglich. Das ist aber eben in Anführungsstrichen Arbeit. Also man muss sich darauf einlassen wollen und dann hat man auch tatsächlich einen guten Effekt. In einer Krankheit wieder sich mehr sicher zu fühlen, damit besser umzugehen mit den Einschränkungen, in Krisensituationen damit umzugehen oder mit einer körperlichen Einschränkung eben auch irgendwie klarzukommen und nicht in dem Leistungsdenken sich permanent zu vergleichen, wie suboptimal man eigentlich ausgerichtet ist. Ne?
Ja, oder auch was ganz Profanes, schöne Momente auch so zu genießen. Ne? Also es können ja viele auch gar nicht mehr, so nach dem Motto, das ist eigentlich eine schöne Situation und man, ich sag jetzt mal so, man traut ja gar nicht über den Weg. Ne? Also man hat vielleicht auch Angst, sich auf dieses Schöne einzulassen, weil irgendwas kann da nicht daran stimmen, dass das jetzt eine schöne Situation ist. Also viele sind da auch
Ich habe
wirklich
irgendwas
sehr
übersehen.
vorsichtig. Ja, genau. Ne?
Naja, oder der Blick ist ausgerichtet auf die halbleere Flasche. Also auch das, was wir ja sehr, sehr gerne hören, dass erstmal alles gesehen wird, was nicht ist. Das ist ja auch etwas, wo wir darauf konditioniert werden, ist im Sinne der Optimierung.
Ja.
Wenn ich den Begriff Optimierung habe, kaufe ich gleichzeitig ein, dass ich nicht optimal bin. Und bin also immer unter einem Druck, in irgendeiner Art und Weise etwas zu verbessern. Wenn der Perspektivenwechsel gelingen kann, in der Wahrnehmung hinzugehen, dass alles, wie ich jetzt bin, gut ist. Ich nehme das Wort perfekt ungern in den Mund, aber so wie ich jetzt bin, ist gut. Und auf diesem so gut sein habe ich immer noch die Möglichkeit, wählen zu können, was ich sonst noch alles möglich machen kann. Das ist ein ganz anderes. Das eine entsteht aus dem Manko, aus der Leere, da fehlt was. Und aus dem die andere Perspektive arbeitet aus der Fülle. Es ist der Boden ist da, es ist alles da. Und aus dieser Ebene heraus kann ich gucken und sagen, ach, was bietet mir denn das Leben? Wo zieht es mich denn hin? Wo habe ich denn meine Stärken und wo möchte ich mich noch ein bisschen unterstützen? Das ist ein anderes Lebensgefühl. Dass das hier nicht so ganz bei uns kultiviert ist, scheint der Fall zu sein, denn das ist etwas, was wir natürlich oft mitbekommen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich sehe bei den, so ein bisschen, was mich umtreibt, sind so die jungen Menschen. Ich hatte jetzt über den Podcast auch Kontakt mit vielen jungen Leuten, oftmals sehr orientierungslos, sich nicht bewusst über die Stärken, sehr verunsichert durch Politik und Klimawandel. Also das ist schon ein sehr belastender Faktor für die jungen Menschen. Die leben oft geprägt durch Einsamkeit, weil die Kontakte halt viel über digitale Kontaktmöglichkeiten da sind. Für die wäre das eigentlich auch mal wirklich so, weil es bringt ihnen ja auch keiner bei. Ich glaube, da gibt es ja kein Schulfach, wo man sagt, wir machen jetzt mal Yoga und wir machen mal einen anderen Blick aufs Leben oder sowas. Ne? Das finde ich eigentlich immer schade, dass so die Menschen eben so mit 40, 50, 60 zu euch kommen. Vielleicht so in der Größenordnung, wenn es hier zwickt, da zwickt, man sich vielleicht ein bisschen leer fühlt, am Sinn des Lebens vielleicht auch zweifelt und da neue Impulse sucht. Eigentlich müsste das ja viel eher anfangen. Ne? Wie schaut ihr da drauf?
Ja, ganz wichtig. Also wir haben selber jetzt auch Yoga-Lehrerinnen ausgebildet, die auch nochmal den Schwerpunkt des Kinder-Yogas aufnehmen und das cool in die Schulen bringen. Also das fängt langsam an. Schulen, die was auf sich halten, führen das ein. Das muss einfach Kreise ziehen. Wir selber versuchen jetzt auch, das Element der Kinder hier mehr zu implementieren, indem wir zum Beispiel sogenannte Family-Workshops, Family-Yoga anbieten, Familien-Yoga, wo Eltern oder wenigstens ein Elternteil mit Kind kommen, erstmal gemeinsam und dann getrennt voneinander praktizieren, um diese Qualitäten erstmal kennenzulernen. Also je früher natürlich, desto besser. Wir erleben jetzt auch, was ich als sehr schön erlebe, auch junge Menschen, die manchmal sogar mit den Eltern kommen, wo Mutter mit Tochter zum Beispiel kommt. Also wir erleben eine große Spannbreite. Und natürlich, je früher das begonnen wird, und da sind die Schulen ja Thema oder auch die Kindergärten schon Thema, desto besser ist es. Ich glaube, das wird auch kommen, weil das Gesundheitssystem das irgendwann nicht mehr auffangen kann. Ja. Ne? Dieser Bewegungsmangel oder dieser immer weniger Körper seiend, wird Konsequenzen haben und dementsprechend ist es gut, früher anzusetzen.
Ist das denn mehr ein Frauending bei euch? Also sind da überwiegend Frauen in den Kursen und Meetings oder ist das so pari-pari?
Naja, also es sind mehr Frauen als Männer, aber nicht so gravierend wie zu der Zeit, wo wir 2014 begonnen haben. Also die letzten Jahre haben einen deutlichen Anteilswuchs an Männern auch alle Altersgruppen mit sich gebracht, also von jungen Leuten bis eben halt auch zu Senioren, die eben immer mehr merken, dass das etwas nicht quasi Klischeehaftes ist. Ist nur was für Frauen, sondern dass eben, ob das jetzt die Themen Stress oder meinetwegen auch körperliche Einschränkungen sind, auch viel mehr bereit sind, vielleicht auch durch die Kontakte, die sie haben, dass sich immer mehr rumspricht. Ach, du machst Yoga. Wir erfahren das oft, dass Leute kommen, ja, hör mal, der Martin macht auch Yoga. Ich muss mir das mal angucken hier. So, dass das also darüber auch natürlich ja, vielleicht attraktiver wird oder zumindest wenig tabuisiert ist.
Ne? Naja, und teilweise auch über die Partnerinnen dann. Ne? Also die kriegen das jahrelang mit und irgendwann ist dann so ein Einstieg da. Die lassen, das haben wir heute auch nochmal erfahren, die Partnerinnen machen und sagen, es ist gut für dich, aber würden das gar nicht für sich selber in Betracht ziehen. Mhm. Und das ist so wundervoll dann zu sehen, wenn der Schritt einmal getan ist, dass wirklich Yoga für jeden möglich ist. Also Männlein wie Weiblein, alt wie jung, und vollkommen unabhängig von irgendwelchen religiösen Themen. Das muss man ja einfach auch nochmal sagen. Ne? Der Yoga ist nicht religiös, auch wenn er aus Indien kommt und wenn man zum Teil natürlich aus den Philosophien entsprechend auch irgendwelche Figuren da stehen hat, sei es jetzt ein Elefantengott Ganesha oder sowas. Aber grundsätzlich ist der Yoga, hat er nichts mit Religion zu tun. Ganz im Gegenteil, jeder, der eine eigene Religion mitbringt, kann die sogar noch intensiver für sich selber leben, weil der Yoga von hinten unterstützt.
Habt ihr denn trotzdem so Anfängerkurse und fortgeschrittene Kurse? Wahrscheinlich doch, ja, ne, oder?
Nein.
Auch nicht?
Nein. Ja,
nee, weil ich frage mal aus eigener Wahrnehmung. Ne? Also ich habe mir mal so, mich damit beschäftigt, habe ich mir selber so hier Yoga auf der Matte gemacht, bei mir zu Hause. So Videos angeguckt. Da dachte ich, Mensch, was wollen die jetzt alle von mir? Ne? Cobra, tiefschauender Hund oder wie die ganzen Übungen alle hießen, dann war total anstrengend. Da muss ich da auch noch immer reinatmen, rausatmen. Also da habe ich hinterher gedacht, mein Gott, ist das anstrengend, ja. Und da sagte meine Frau so, hey, das ist ja schon für Fortgeschrittene, was du dir da angeguckt hast. Ne? Fang da erstmal langsam an. Ne? Wie macht ihr denn so eine heterogene Truppe? Also wenn da jetzt jemand so wie ich kommt, ungelenk und übergewichtig und sagt, ich will mal ein bisschen was machen, da könnt ihr ja nicht das ganze Programm abspulen. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Wie läuft das denn dann?
Wir haben in unserem Konzept bislang nicht vorgesehen, dass wir Anfänger und Fortgeschrittene reinbringen, weil wir damit schon eine Wertung reinbringen und auch ein Leistungsprinzip. Die Yoga-Praxis, die wir machen, ist so modelliert, dass jemand, der auch noch nicht Yoga gemacht hat, da mitkommen kann. Selbst auch bei den etwas herausfordernden Übungen, weil wir dort Adaptionen anbieten. Also wir arbeiten auch in heterogenen Gruppen Teilnehmerinnen, Teilnehmer spezifisch und fokussiert und unterstützen immer an den Stellen, wo wir sehen, dass es nötig ist. Ne, das kann ein Video natürlich nicht leisten. Also das kriegst du vorgesetzt und dann musst du gucken, dass du mitkommst. Also wir haben dann die Leute im Blick. Wir haben Hilfsmittel hier zur Verfügung, sodass wir individuell unterstützen können. Und wenn du jetzt kommst, so wie du dich beschreibst, dann wirst du die ersten zwei Male natürlich etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das sind unsere Gruppen aber auch gewöhnt. Die Leute
von dir oder von der Gruppe dann die mehr Aufmerksamkeit?
tatsächlich vorzugsweise von mir oder von unseren Yoga-Lehrern oder von Thorsten. Ja. Also das sind die Gruppen einfach auch gewöhnt und all diejenigen, die einfach schon länger da sind, nutzen diese Zeit, wo die Aufmerksamkeit jetzt mal woanders ist und gehen tiefer und konzentrierter in ihre Übung. Weil es gibt so eigentlich eine unausgesprochene Klarheit, jeder ist für sich auf der Matte und es interessiert nicht, was rechts und links passiert. Wenn ich den Faden verliere, kann ich nach vorne gucken, entweder macht die Yogalehrerin oder der Yogalehrer, manchmal arbeiten wir hier auch mit Models, also jemanden, der vorne vormacht, damit wir besser rumgehen können, zusammen, sodass die Möglichkeit ist, ihr könnt euch dann immer orientieren, aber jeder bleibt erstmal für sich auf der Matte. Damit alleine schon da auch diese Leistung nicht reinkommt. Das, ich meine, da sind wir ja auch konditioniert drauf, ne, in den Vorbei zu gehen. Das ist ja schon die Anleitung zum Unglücklichsein. Ja, ne, denn in dem Moment, wo irgendeiner neben mir sitzt, der es besser kann, ist schon nicht schön.
Und 7, 8 und nochmal von vorne.
Genau. Sondern wirklich, um in die Erfahrung zu gehen, ich bin so gut, wie ich bin. Und auch wenn es zwickt und zwackt. Und wenn ich auch meine, ich müsste es noch besser oder anders können, ist es jetzt erstmal gut, wie es ist. Und auf diesen Prozess zu vertrauen, dass es die Veränderung langsamer geht. Und dass jeder sich die Zeit nehmen darf, da reinzuwachsen in diesen Veränderungsprozess. Auf allen Ebenen tatsächlich. Auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene und zum Schluss auch auf psychischer Ebene.
Vielleicht noch eine Ergänzung.
Ja, gerne.
Denn, Was heißt fortgeschritten? Wir haben ja ein bestimmtes Bild. Was du andeutest, ist, in irgendeinem Video wird irgendwas gemacht, was ich irgendwie nicht nachmachen kann, weil das also akrobatisch ist oder irgendwie eine, was weiß ich, eine Gelenkigkeit voraussetzt, die ich nicht habe. Das ist ja schon ein ganz bestimmter Ausschnitt nur von Fortschritt. Wenn man jetzt überhaupt sagt, derjenige, der das da macht, hat nicht von Geburt an eine solche Geschmeidigkeit, sondern der hat die sich erarbeitet über viel Training, Übung, keine Ahnung was. Ich glaube, sich vor Augen zu führen, dass jeder einen anderen Begriff von Weiterkommen, von Entwicklung und in diesem Sinne von Fortschritt haben muss und entwickeln muss. Für den einen ist es das zur Ruhe kommen. Das ist dann ein Fortschritt, 7 Minuten auszuhalten, dass keiner was sagt. Bei dem anderen ist es zu entwickeln, meinetwegen eine bestimmte Beweglichkeit für sich wiederzufinden, die für ihn wichtig ist, um beispielsweise keine Schmerzen zu haben. Und wieder andere müssen einen Fortschritt darin machen, dass sie muskulärer werden, dass sie ihren Körper besser verstehen, Haltungen einzunehmen, die für die Gelenke schonend sind. Und das begleiten wir. Das heißt, für den einen ist das Ziel ein komplett anderes als für den anderen, der in der Matte daneben ist. Und die Herausforderung an uns ist in der Tat, das so ein bisschen im Blick zu halten, dass jeder auf seine Bedürfnisse, auf seine persönlichen Ziele hin unterstützt wird, das quasi zu entwickeln. Und es gibt kein gemeinsames Ziel. Wir tun so, als ob, aber eigentlich stimmt es nicht. Der Yoga ist ein Erfahrungsraum, in dem jeder seine eigenen, möglicherweise in Absprache mit Alex, mir oder den Yogalehrerinnen hier, entwickelt. Was brauche ich denn eigentlich? Was ist denn das dahinterliegende Bedürfnis? Und das entsteht oft erst im Laufe des Yoga, dass einige dann sagen, jetzt geht mir erst langsam auf, was eigentlich dahinter sich verbirgt und welche Fragen oder welche Themen bei mir jetzt angesprochen sind.
Aber das, was Sie ja eingangs gesagt haben, auch in dem YouTube-Video mit eurem Traum, also da einen Ort zu schaffen, wo man sich vertraut und wo man sich dann auch selbst findet, ne? Also das ist jetzt so das, was ich jetzt so gerade spüre. Ihr seid total authentisch und ja, man fühlt sich so wohlbehütet. Ja, also ihr seid sehr empfindsam, finde ich jetzt so, dem Gesprächspartner gegenüber. Lasst euch darauf ein, individuell, und gebt auch hier einem jetzt so das Gefühl eines völlig geschützten Raumes.
Ja, weißt du, das ist auch deshalb wichtig, weil es ja im Augenblick Tendenzen gibt, dass andere einem sagen, was gut ist. Ja. Dass andere bestimmen, was ich zu tun habe. Mhm. Und ich glaube, hier machen wir es genau umgekehrt. Mhm. Wir versuchen, den Raum, also ob durch Zuhören oder warum auch immer, zu ermöglichen, zu finden, was für einen selber wichtig und richtig ist. Und das ist das, was uns wirklich stärkt. Und wir haben nicht, wie gesagt, diese Arroganz oder wie man es auch immer nennen will, zu glauben, zu wissen, was andere brauchen, was für sie wichtig ist oder was die richtige Haltung zum Leben ist. Wir können nur sagen, wenn wir uns zurückhalten mit Antworten und aushalten, dass es vielleicht auch auf bestimmte Sachen vielleicht nicht sofort eine Lösung und Antwort gibt, das stärkt uns. Und das möchten wir an der Stelle auch begleiten. Nicht vorschnell zu sagen, ist doch ganz klar, und in diesen allgemeinen Ratschlägen unterzugehen oder in diesen politischen Kurzschlüssen oder was auch immer.
Wer unterstützt euch denn auf eurem Weg?
Was ist das denn für eine gemeine Frage?
Na, ich weiß das zum Beispiel aus der Psychologie oder aus dem Coaching. Da gibt es so Supervisionen. Auch da geht man mal zu jemand anders sozusagen, tauscht sich aus und kriegt nochmal Feedback. Oder man hat ja auch so selber seine Themen, denke ich mal. Ne? Ich meine, ihr seid selbstständig, da kommt der Steuerberater, da muss der Jahresabschluss gemacht werden. Dann sagt man, okay, ich habe hier vielleicht einen Kurs, will ich neu machen. Funktioniert das nicht? Wie wird das auch vom Markt aufgenommen? Ich meine, ihr seid ja auch Businessleute letztendlich. Trotz allem, also das, was ihr jetzt mit den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern macht und wie ihr die auch persönlich weiterbringen könnt durch Gespräche, durch die Bewegung. Das finde ich schon eine spannende Frage, so wie ihr persönlich damit umgeht. Ne? Also habt ihr da auch einen Kreis, wo ihr im Prinzip dann tätig seid und was für euch macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also wir haben erstmal das große Glück, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch Menschen, die Yogaschulen ganz alleine stemmen. Wir haben das große Glück, dass wir zu zweit sind. Und wir können uns gegenseitig stützen. Die Voraussetzung ist immer, und das ist auch unser Motto, es darf nur einer nach dem anderen durchdrehen. Also jetzt mal so lapidar gesagt, genau wie im Krankwerden. Ne? Also es darf auch immer einer bei uns krank werden. Also wir hatten einmal eine Situation kurz vor unserem Weihnachtsurlaub, wo wir wirklich kurz davor beide parallel krank geworden sind. Wir haben Gott sei Dank ein fantastisches Team, was da bereit ist und auf die wir uns blind verlassen können, die dann auch da waren. Und das ist auch gut so. Aber die hauptsächlichste oder die größte Reflexionsebene sind wir gegenseitig. Und natürlich schaffen wir um uns herum eigene Ressourcen, A, in unserer Yoga-Praxis, die wir selber zu Hause machen. Denn wenn wir hier unterrichten, es wird immer viel gesagt, ihr macht ja so viel Yoga, wenn wir unterrichten, machen wir für uns kein Yoga.
Ach so.
Sondern wir demonstrieren möglicherweise mal was, aber das ist kein Yoga. Yoga ist Bewegung in Achtsamkeit. Und wenn ich hier vorne demonstriere, bin ich nicht in Achtsamkeit mit mir, sondern ich bin immer in dem Zugewandtsein mit der Gruppe. Also wir pflegen unsere eigene Yoga-Praxis und die hüten wir wirklich mit Argusaugen. Und wir sorgen eben auch natürlich dafür, dass wir regelmäßig massiert werden. Wir versuchen uns über eine adäquate Ernährung, also das Wissen, was wir haben, auch für uns selber anzuwenden, was eine hohe Kunst ist. Ne? Also auch wir kommen oft an unsere Grenzen, weil wir auch viel mit Menschen zu tun haben, weil wir Menschen sehr nah an uns heranlassen und wir sehr viel Glück damit teilen, aber wir teilen auch sehr viel Leid. Und das natürlich muss irgendwo hin und da stärkt uns die Yoga-Praxis, da stärken wir uns gegenseitig. Du erwähntest ja jetzt auch unsere Indienreise, wo wir ja nun tatsächlich auch eine Ayurveda-Kur von 2 Wochen gemacht haben. Das ist etwas, was uns Ressourcen gibt und wo wir auch wieder auftanken.
Achso, das war eine richtige Kur, die ihr da gemacht habt.
Wir waren in der Ayurveda-Klinik. Ja.
Das sind diese Sachen, die uns stärken. Ne? Und es gibt natürlich darüber hinaus auch wichtige Kontakte. Also darauf hattest du ja auch hingewiesen. Natürlich sind wir zum Beispiel mit anderen Schulleitern in Kontakt und tauschen uns aus. Das wäre so eine Intervision, ne? Wo wir uns gegenseitig eben mit den Brennpunkten auseinandersetzen. Wir haben auch hin und wieder jemanden zu uns geholt, der uns reflektiert, wo wir uns gerne auch Rückmeldungen professioneller Art geben lassen. Also jetzt nicht so sehr in Steuerberatungsthemen, sondern in anderen Themen, aber eben halt so, dass wir uns da nochmal über unsere eigenen, war ja eben dein Thema Visionen, dass wir dann die nicht aus dem Blick verlieren, ne, sowohl auf der bodenständigen Ebene als auch in den Ideen, die wir haben. Wir haben einen Freundeskreis, ne, der teilweise ja auch vom Fach ist und uns darüber auch nochmal Reflexionen möglich macht. Also es gibt eben halt nicht diese eine Ressource, sondern das sind dann in der Tat ganz unterschiedliche Bereiche, die wir versuchen zu pflegen und ja, die uns dann auch Kraft geben.
Ja, und sich da breit einzustellen, auch mit kleinen, ich nenne das immer kleinen Inseln und Oasen am Tag. Und auch da zu sehen, was habe ich für einen Rhythmus. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die sehr früh aufstehen um 5 Uhr, da ist der Tag sehr ruhig, da ist noch gar nichts um mich herum, ich bin sehr nah bei mir und das ist mein Reflexionszeitraum. Selber dann auch zu schreiben, tatsächlich auch nochmal aufzuschreiben. Gibt ja mittlerweile sehr moderne Versionen, die wir hier jetzt auch sogar in unserem Workshop-Programm aufgenommen haben und anbieten werden, jetzt im ersten Trimester im Sinne dieses Bullet Journaling. Ne, ist natürlich jetzt auch wieder aus dem amerikanischen Raum, was ein ganz gutes System, um einfach auch zu gucken, bin ich jetzt noch an dem Steuer oder bin ich nur noch Beifahrer? Das ist ja auch nochmal wichtig zu reflektieren. Und dafür nehmen wir uns eben auch Auszeiten, jeder für sich am Tag, um zur Besinnung zu kommen. Auch das müssen wir ja auch tun, denn sonst wird ja überall werden wir auch irgendwann leer gehen. Und so Yoga-Lehrer im Burnout macht keinen schmalen Fuß.
Das stimmt. Aber jetzt gab es ja mal eine Zeit vor der Yogaschule, ne? Also vor 2014, bevor ihr die beide gegründet habt. Ihr hattet das auch in so einem Video gesagt, ihr kommt aus biografisch unterschiedlichen, bringt ihr unterschiedliche Geschichten ein. Ich will jetzt nicht sagen, ihr kommt aus unterschiedlichen Welten, aber ihr bringt unterschiedliche Geschichten ein. Jetzt habe ich mal eine indiskrete Frage. Was sind das für unterschiedliche Geschichten, die ihr mitgebracht habt? Wo kommt ihr ursprünglich her und wie habt ihr euch dann gefunden und gesagt, das ist jetzt unser Ding, das wollen wir jetzt machen?
Also wenn du diese unterschiedlichen Geschichten nimmst, also kennengelernt haben wir uns in dem Bereich, wo wir in der Erwachsenenbildung tätig waren.
Ah ja. Mhm.
Die Alex hatte da die gesamte Begleitung der Kunden, wenn man so will, und Lernenden, Studierenden. Und ich war eben in der pädagogischen Leitung, um die Konzepte zu erstellen. Und darüber haben wir uns kennengelernt. Also ganz in Hahn sind wir zusammengekommen. Die Biografie davor ist eben etwas unterschiedlich. Ich bin kein gebürtiger Hahner, sondern bin Düsseldorfer und habe da eben meine Schule und so weiter gemacht. Bin aus einem humanistischen Kontext gekommen, habe dann für mich die Sinnfrage des Lebens gestellt und musste unbedingt Theologie studieren, um den Sinn endlich zu finden. Der ist mir dann beinahe abhanden gekommen im Studium. Also noch wenig, also ich hatte noch mehr Fragen als vorher. Das hatte dann zur Folge, dass ich zwar alles versucht habe, dem treu zu bleiben, was mir damals wichtig war. Ich war dann noch im kirchlichen Dienst unterwegs. Auch mit nicht wenig Verantwortung und habe dann aber gemerkt, dass das unter diesen zuspitzenden kirchenpolitischen Themen nicht mehr möglich war. Das, was mir und uns so wichtig ist, was wir eben besprochen haben, die Freiheit, sich zu entwickeln im Rahmen einer ideologischen Engführung, die immer stärker spürbar wurde, nicht so mehr möglich ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Danach war erstmal eine richtige Irritation für mich und habe dann eben beruflich viele Sachen gemacht, die man macht, weil man denkt, man müsste jetzt was Richtiges machen. Also ich war im Bankenwesen unterwegs, weil man da eben auch eine Sachen verkaufen kann, die man nicht sieht, wie das in der Kirche auch ist. Das war damals das Schlüsselwort. Ich habe versucht, therapeutisch zu arbeiten, habe festgestellt, dass ich da nicht genug Geld verdiene. Und solche Sachen, bis dann eben über verschiedene Studiengänge die Qualifikation war, pädagogisch zu arbeiten. Und da war mein Zentrum Erwachsenenpädagogik. Das ist jetzt die Kurzfassung, um dann eben deutlich zu machen, der Punkt war dann der, wo wir uns kennengelernt haben.
Und dann reifte irgendwann der Gedanke bei euch beiden, Mensch, lass uns das mal in Form einer Yogaschule gemeinsam machen. War ja erstmal ein kleinerer Rahmen. Ne? Ihr wart, glaube ich, auf der Mittelstraße, ne? Weil ich glaube, die Räumlichkeiten noch jetzt, Bergische Straße wahrscheinlich vielfaches größer, ne?
Ja, die Räumlichkeiten sind natürlich größer. Wir haben jetzt zwei Yoga-Räume. Auf der Mittelstraße war es nur ein Yoga-Raum. Nein, also die Idee machst du mal nicht eben von heute auf morgen, weil das ja auch eine Entscheidung ist, davon leben zu wollen. Ne? Das ist ja nicht mal eben getan. Ne? Also wenn man wirklich einen hohen Status haben möchte und sehr viel Luxus und Geld haben möchte, dann braucht man das nicht machen. Ne? Dann sollte man einfach Karriere in einem anderen Berufszweig wählen. Jetzt waren wir schon in der Erwachsenenbildung. Ich habe ja auch viele Runden gedreht, bevor ich da gelandet bin, eher sehr solide im kaufmännischen Bereich und habe sehr spät noch Sozialpädagogik begonnen zu studieren, als wir uns schon kennengelernt haben. Das kam alles wesentlich später. Und ich bin als Erste in den Bereich des Yoga hineingegangen, weil ich schon während des Studiums oder des späten Studiums mit Mitte 30 gedacht habe, ich muss was zum Ausgleich machen. Und da war der Yoga wichtig. Und am Ende des Studiums war für mich die Entscheidung, arbeite ich psychotherapeutisch oder arbeite ich mit einem anderen Medium, um das, ne, den Menschen besser unterstützen zu können. Und ich habe das andere Medium, nämlich den Yoga, gewählt und bin als Erstes eingestiegen. Thorsten kam dann später dazu, wie viele zum Yoga kommen, im Rahmen eines hohen Leidensdrucks, was man dann sagen kann. Ne?
Ja, also das kann man ruhig sagen. Also es war zumindest, ich hatte vorher schon den Yoga für mich auch, aber mehr auf der philosophischen Ebene.
Ja.
Das heißt, ich habe das sehr schön begleitet, was sie alles gemacht hatte und fand das auch spannend. Mich interessiert aber vor allen Dingen das dahinterliegende Konzept. Und ich habe ja durch die Literaturempfehlungen, die dann immer wieder neu auf dem Tisch lagen, für mich natürlich eine Mini-Bibliothek mit aufgebaut und konnte das ein bisschen nachvollziehen. Aber tatsächlich habe ich den Yoga nicht ganz so extrem oder für mich jetzt sagen wir mal so verbindlich angesehen. Erst zu dem Zeitpunkt, wo ich in einer Phase, wo ich beruflich sehr angespannt war, also unter sehr starkem Stress, gelebt habe, mit Sport versucht habe, einen Ausgleich zu schaffen und mit dieser Form des Sportes übertrieben habe. Also viel Stress mit viel Sport begegnet bin, das war eine ganz ungünstige Kombi. Die hat dazu geführt, dass bei mir drei Wirbel sich ineinander verschränkt haben. Also sprich, ich hatte einen dreifachen Bandscheibenvorfall, konnte nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, ich konnte nur noch stehen, keine andere Haltung, das auch nicht richtig. Und dann gab es eben halt eine Form, wie man damit umgehen muss. Also wie wird das geheilt? Und die Ärzte haben an der Uni gestritten, ob das operiert werden soll oder konventionell. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es selber. Und dann haben wir tatsächlich mit Krankengymnastik, die ja sehr ähnliche Haltungen zum Beispiel mit einbezieht, die im Yoga schon da sind, habe ich gesagt, das kenne ich, das weiß ich, was das ist. Und das kann ich noch besser für mich steuern, und zwar täglich, nicht nur, wenn ich das einmal die Woche mache. Und dann habe ich jetzt über eine lange Zeit wieder in die Beweglichkeit gefunden. Das
Toll.
war für mich eine sehr, sehr schwere Einschränkung und war auch nicht die glücklichste Zeit meines Lebens dann.
Ja, und dann war es auch so, dass ich zuerst in die Yoga-Lehrausbildung gegangen bin. Wir haben ja beide, später kam Thorsten dazu. Wir haben ja beide eine sehr lange Ausbildung nach dem BD-Yoga, nach dem Berufsverband, eine 4,5-jährige Ausbildung gemacht.
So lange dauert das.
Ja, das ist also, ne, das
Wahnsinn.
ist diese Form, ne? Also heutzutage gibt es sehr viel auf dem Markt, aber wir wollten es eben dann, wenn, solide und über den Zeitraum, weil es ist ja auch ein Entwicklungsweg, der für uns stattfindet, ne? Also wenn du Yoga unterrichten möchtest, unterrichtest du kein Workout. Also du Übungen aneinander rein, das ist relativ schnell irgendwo drin, aber im Yoga geht es ja um wesentlich mehr. Und um das wesentlich mehr geht es eben auch wesentlich tiefer und wesentlich länger. So, und das haben wir so ein bisschen zeitversetzt gemacht. Ich habe dann schon, als Thorsten noch in der Ausbildung war, schon während meiner Ausbildung begonnen zu unterrichten. Das macht man am Anfang ganz klassisch, erstmal über die Erwachsenenbildungsträger und im Fitnessstudio auch, also verschiedene Kurse gebend. Und dann kam für mich ein entscheidender Moment, wo ich nach einem Berufswechsel sehr unglücklich war und ich auch merke, durch meine zunehmende Yoga-Praxis, und da sind wir wieder, du nimmst plötzlich Sachen wahr, die du vorher nicht wahrgenommen hast, und du merkst, plötzlich geht die Schere auseinander. Du merkst also dieses, dann zieht es an dir. Eigentlich bist du noch da, aber eigentlich ist es das nicht mehr. Und eigentlich geht es in eine andere Richtung. Und irgendwann wird die Spannung so groß, dass eine Entscheidung klar ist. Und die haben wir dann getroffen, als wir Aude Vivere gegründet haben, wo erstmal ich mit voller Kapazität eingestiegen bin und Thorsten noch beruflich nebenher gesichert hat. Ne? Also ich meine, wir waren ja da auch dann kein 20 mehr, ne? Und da will man ja auch keinen existenziellen Suizid begehen.
Klar.
So, also das war alles sehr, sehr vorsichtig, ein Schritt nach dem anderen. Und dann fügte es sich auch, ne? Die Schritte fügten sich. Das heißt, der erste Schritt war, wir haben erstmal Räume angemietet. Wir haben ja nicht direkt in der Mittelstraße angefangen am Rathaus, sondern wir haben Räume angemietet, die uns da freundlicherweise eben auch zur Verfügung gestellt worden sind, an verschiedenen Standorten, haben dann auch das Yoga-Material dort teilweise platziert oder mitgebracht. Also das war schon auch hochaufwendig, weil wir quasi immer wieder neu den Raum bezogen haben. Hatten aber dann auch immer wieder durch Mund zu Mund weiter Empfehlungen, oder es hat sich rumgesprochen, kamen dann auch immer wieder neue Teilnehmende dazu, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ach, es wäre jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir uns möglicherweise eigene Räumlichkeiten auch leisten könnten, also dass wir das bezahlen könnten. Und dann kam die Mittelstraße ins Spiel, mitten in der Hanner Innenstadt, wo wir natürlich plötzlich aus in dem Hintergrund auch sichtbarer wurden. Ne, wie du sagst, heute fahren immer noch auch hier oben Leute dran vorbei und nehmen es nicht wahr. Und am Rathaus war es sehr wahrnehmbar, war von den Räumlichkeiten eben auch wunderbar gemacht. Es war ein Yoga-Raum, es war aber ein Ladenlokal, es war hellhörig. Auch das wurde alles irgendwie gut angenommen. Und dann war erstmal Schritt zwei, dass wir sagen können, okay, Thorsten kann jetzt möglicherweise komplett auch einsteigen. Und dann Schritt drei war jetzt die Bergische Straße hier. Da sind unsere Vermieter glücklicherweise damals auf uns zugegangen oder gekommen und haben uns auch angesprochen, sodass wir einen Raum finden konnten, wo wir parallel beide unterrichten können Und ja, auch den Aerial Yoga hier mit den Tüchern ist ja auch eine Yoga-Form, die etwas außergewöhnlicher ist.
Das sieht Tuch spannend aus, ja.
Sieht spannend aus. Das Tuch ist ein wunderbares Hilfsmittel. Also hier geht es auch nicht um Akrobatik, woher es ja ursprünglich kommt.
Ach so.
Also nutzen wir hier das nicht, sondern es ist wirklich ein Hilfsmittel, um nochmal andere Erfahrungen möglich zu machen. So wie wir auch andere Hilfsmittel hier verwenden, mit großen Bolstern oder mit Blöcken oder mit Gurten, um eben zu unterstützen bei den Übungen.
Ja, ja, danke mal für diesen persönlichen Einblick, ne? Also das macht es ja noch viel authentischer, weil ihr eben auch in der Biografie eben auch dann so Dinge erlebt habt, die eben auch mal nicht schön waren, sondern die man dann bewältigen musste und ja, managen musste und toll, dass es euch damit dann eben, dass es euch auch geholfen hat. Also ich finde, das macht es total authentisch.
Ja, definitiv. Also das meine ich ja, ne? Einatmen, ausatmen. es gibt eben einfach auch mal Momente im Leben, wo du mit dem Rücken zur Wand stehst und du merkst, stehst da und sagst, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur, dass es so nicht mehr weitergeht.
Ja.
Und das meine ich, sind auch die Momente, wo Menschen hier hinkommen können, vielleicht auch manchmal mit dem Rücken zur Wand. Übrigens die beste Möglichkeit, was zu verändern, wenn man alles schon weiß, was man verändern will, ist so gar nicht so easy, sondern wirklich, wenn du da stehst und sagst, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun soll, aber irgendwas muss jetzt anders sein, sind wunderbare Voraussetzungen, dass sich neue Räume öffnen können, neue Türen, neue Wege.
Genau, neue Türe, neue Wege. Aber das ist eben auch der Punkt, was ihr eingangs gesagt hattet, mit dem Mut zu leben. Also den Mut aufzubringen, dann auch die Entscheidung zu treffen und auch was zu verändern. Ich kenne ganz viele, die sind total unglücklich in ihrem Leben oder in ihrem Job. Aber den Absprung, den Sprung zu machen oder sich darüber im Klaren zu werden, ich möchte eigentlich was anderes und ich mache es jetzt, das machen die wenigsten tatsächlich.
Ja, oft ist das so, dass du triffst da genau den Punkt, dass ich lieber das Leid, was ich habe, behalte, weil ich irgendwie weiß, was ich daran habe. Es kann ja nicht noch schlimmer werden. Und dann doch irgendwie der Mut nicht da ist, das Neue, weil das Ungewisse sich noch bedrohlicher anfühlt. Und oft natürlich auch in der Situation, wo man sich nicht stark fühlt. Das muss man ja sagen. Wenn man so leidet, fühlt man sich nicht gerade im Saft seines Lebens. Und dann fallen Veränderungsprozesse ja natürlich auch erstmal noch schwerer. Also vielleicht ist dann hier auch nochmal dieser Erfahrungsraum, ne, mit sich selber in Kontakt zu kommen und sich auch stärker zu fühlen, nicht nur stärker zu fühlen, sondern auch stärker sich wahrzunehmen, eine wichtige Voraussetzung, um sich auf Veränderungen dann einzulassen.
Jetzt habt ihr ja sehr viel Erfahrung in dem Bereich und auch sehr viel Wissen angesammelt und auch durch die Aufenthalte in Indien, da lernt man wahrscheinlich auch nochmal ganz viel Neues dazu oder ja, bekommt nochmal ganz tieferen Einblick, weil da kommt es ja nun mal her. Ayurveda heißt ja auch die Wissenschaft vom Leben. Deshalb die abschließende Frage für diesen wunderschönen Podcast heute. Was macht denn für euch ein gutes Leben aus?
Also für mich macht ein gutes Leben aus, dass ich nicht das hätte so groß werden lassen muss, sondern dass ich sagen kann, es ist mit allem, was es an Höhen und Tiefen gegeben hat. Es ist mein Leben und es gehört zu mir. Selbst Dinge, die ich auch im Nachklang meine, nicht richtig gemacht zu haben, auch das dazu zu stehen, das auch selber einfach mal zu verantworten, zu sagen, es war jetzt so, wie es war. Und damit diese Grundzufriedenheit habe und zu sagen, ja, ich bin mit dem zufrieden, wie es bis hierhin gegangen ist. Und ich habe es in der Hand, es noch weiter so gestalten zu können. Also diese Freiheit. Ich glaube, also für mich ist eine große Qualität, Freiheit und Sicherheit in einem guten Maß leben zu können. Nicht nur in der Starre, um in der Sicherheit zu bleiben, aber auch nicht nur in der absoluten Freiheit, wo ich eigentlich nur noch flottierend im Raum und ohne Erdung bin. Aber das Größte ist das Thema, dass das hätte nicht so groß wird. Ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben da sitze und nicht sagen muss, hätte ich doch.
Also ich kann das natürlich noch mit meinen Worten ausdrücken. Ich sehe das im Augenblick ähnlich. Jetzt alleine rückblickend jetzt für mich, etwas nicht vermieden zu haben. Also bestimmte mir wichtige Sachen natürlich nur. Da um andere Sachen geht es ja nicht, weil mir das Unlust bereitet und ich mache was nicht, das meine ich natürlich nicht. Aber bestimmte Lebensthemen, also auch diese Wechsel in den beruflichen Kontexten. Also ich bereue nicht, dass ich Theologie studiert habe. Ich bereue nicht, dass ich bestimmte Sachen gemacht habe, sondern die waren zu diesem Zeitpunkt genau richtig. Und wenn ich heute zurückgucke, dann kann ich sagen, es war etwas, was ich nicht offen gelassen habe, an der Stelle nicht offen gelassen habe. Aber ich gucke offen in die Zukunft. Ich weiß auch noch nicht, was ich alles noch machen werde. Also, dass wir jetzt eine Yogaschule haben, dass wir den Yoga gut finden, dass wir mit Menschen zusammen sind, die zu uns kommen und auf Freundeskreis, das gehört alles dazu, diese sozialen Kontakte, wie man so schön sagt. Aber es kann auch sein, dass wir noch was ganz anderes machen, jetzt nicht beruflich unbedingt, sondern einen Erfahrungsraum noch mal machen, von dem ich noch nicht mal jetzt weiß, was das sein könnte. Aber eben zu wissen, ne, ob das jetzt auch mit dieser Indienreise auch im Kleinen war. Ich habe ja nicht nur gelernt, wie in Indien auf einmal die Menschen sind. Das war in manchen kleinen Ausschnitten ja auch spürbar. Wir haben ja auch mit einigen geredet. Sondern wir lernen ja auch im Abgleich mit Indien, was wir hier richtig machen. Was anders ist, aber weil es begründet anders ist. Also unser Yoga, den wir hier anbieten, den macht man nicht in Indien.
Aha, okay.
Aus gutem Grund so. Die machen anderen Yoga. Es ist trotzdem Yoga. Nur wir, was wir eben alles gesagt haben, diese individuelle Ausrichtung, die ist für uns wichtig. In Indien ist eine komplett andere Kultur und das kann man so nicht vergleichen an der Stelle. Und das ist mir jetzt gerade aktuell nochmal aufgegangen, dass das eine Stärke von uns ist, wie wir es hier machen, weil wir es eben für uns übersetzt haben. Und das eben nicht einfach nur so, sondern mit gutem Grund, wie man so schön sagt.
Lieber Alex, lieber Thorsten, ich bedanke mich heute erstmal. Wir hätten, glaube ich, noch ein paar Stündchen noch dranhängen können. Es ist ein mega spannendes Thema. Ich hätte auch noch ganz viele Fragen zur Ernährung gehabt und, und. Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine zweite Session raus. Es ist
Ja.
erstmal sehr schön, euch hier in Hahn zu haben, da wirklich so ein Zentrum zu haben mit diesen so wichtigen Themen und ja, diesen Hilfestellungen, die ihr da bietet. Ganz lieben Dank dafür. Ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg, neue Eingebungen, ganz viele tolle Kurse. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen. Ihr habt dann auch, glaube ich, als Kursteilnehmer eine Mediathek mit über 700 Videos, also wo man sich dann auch noch sozusagen privat dann auch noch damit beschäftigen kann. Also ganz viele Themen. Ich glaube, wer Spaß dran gefunden hat, der findet euch auf der Homepage und kann dann darüber Kontakt mit euch aufnehmen.
Sehr gerne. Wir freuen uns.
Also ganz lieben Dank.
Ja, danke dir
Danke
auch.
an dich.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.